Die Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste.
Hallo allerseits, hier ist der Tunjai und wir haben hier wieder die Gegensprecheranlage auf Radio Lora. Diesmal tatsächlich wagen wir ein Experiment, das erste Mal, dass wir uns nicht im Studio befinden, sondern wo mein Gast und ich mal mit Mumble eine neue Software, mit der wir das ausprobieren, und die hat eine besondere Audioqualität. Deswegen nehmt es uns nicht übel, wenn wir diesmal keine Telefongespräche entgegennehmen können, weil das ist eine Aufzeichnung, die wir jetzt tätigen. Das, was ihr gerade hört, ist also nicht live. Aber das Gespräch wird trotzdem interessant werden, denn ich habe hier zu Gast Muriel Eichberger heute. Er selber hält Vorträge und beschäftigt sich im Speziellen mit Sprache und eben sehr speziell mit dem Gendering in der Sprache. Muriel, hallo.
Hallo Tunschei, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Ja, wunderbar, dass du da bist. Ich habe ja nach dir speziell auch gesucht. Ich habe bei der LMU angefragt, denn da gibt es natürlich bestimmte Stellen, Gleichberechtigungsstellen, Frauenbeauftragte, Genderbeauftragte und so weiter. Und da habe ich so lange geforscht, bis man mir jemanden präsentiert hat, der sich mit dem Thema auskennt. Das Thema beschäftigt mich seit längerem jetzt schon und ich habe schon einige sehr aufgeregte Gespräche geführt. Und so wird es dir wahrscheinlich auch gehen. Immer wenn dieses Thema gerade aktiv ist, dann kochen die Gemüter hoch. Kannst du dich erst einmal vorstellen, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, was du genau machst?
Ja, sehr gern. Hallo da draußen. Ich bin Muriel. Ich bin unter anderem Speaker, Trainer und Coach weltweit bei Unternehmen tätig, an Hochschulen, aber auch für LGBTIAQ-Vereine, also für die, die das nicht kennen, Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Inter, Non-Binary, Queer und so weiter, Vereinen tätig und berate da, halte Vorträge, teile mein Wissen zu verschiedensten Themen rund um Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion. Ja, und du hast schon gesagt, Hunscher, vielen Dank dafür auch, diese unsäglichen Gespräche, die man führt. Das hat bei mir angefangen so 2010 rum, das war also noch eine Zeit, da wurde das Gender-Sternchen gerade noch entwickelt sozusagen. Und da war ich in Wien und habe da meine ersten Erfahrungen gemacht und seitdem durfte ich viel Zeit damit verbringen, mich professionell, aber auch privat da ein bisschen runter zu kühlen und nicht mehr ganz so emotional zu argumentieren.
Ah, also dir geht's auch so, dass du emotional wirst bei dem Thema?
Ja, auf jeden Fall. Das kommt natürlich sehr darauf an, mit wem ich spreche und in welchem Umfeld. Aber je privater der Rahmen und je, auch alkoholgetränkter die Nacht, desto vehementer werde ich da natürlich. Aber die vielen Jahre, die ich mich damit auseinandergesetzt habe bereits, machen es mir mittlerweile ein bisschen leichter, die hartgesottenen Gegner und Gegnerinnen so ein bisschen mit auf die richtige Seite zu nehmen.
Das dauert teilweise ziemlich lang. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Ich beschäftige mich mit dem Thema tatsächlich seit ein paar Monaten erst. Davor habe ich einfach nur gegendert, aber jetzt mittlerweile bin ich dann auch so richtig heftig in der Debatte gelandet. Ich will jetzt mal anfangen mit einem sehr provokativen Statement von einer Kabarettistin, so nennt sie sich zumindest. Lisa Eckert hat in einer Talkshow letztens gesagt, dass sie es nicht versteht, warum man Sprache immer so künstlich regulieren will. Sprache würde sich ja aus sich selbst heraus weiterentwickeln. Wie stehst du zu diesem Statement?
Ja, grundsätzlich gebe ich dieser Lisa Eckert da schon recht, dass sich Sprache von selber ergibt. Sie ist ein Zusammenkommen von SprecherInnen und was die so aufführen, das ist dann Sprache. Was ein bisschen künstlich ist, ist, wenn man dann einzelnen Personen absprechen will, dass sie ihre eigene Sprache verwenden dürfen. Meistens ist es ja so rum, dass man sagt, hey, ich habe neue Informationen, ich habe da irgendwie was gelernt, ich finde das total cool, lass uns mal das Sternchen probieren. Und dann heißt es, nein, du sagst mir nicht, was und wie ich die Sprache verwende und verstümmelst meine schöne deutsche Sprache. Es ist ja so, weiß ich nicht, wie es dir da geht, Tunçay, aber für mich ist es irgendwie diese ganze März-Debatte, auch Lisa Eckert ganz stark, das geht so ein bisschen aus dieser weinerlichen Ecke raus, nach dem Motto, ja, hey, wir wollen uns eigentlich nicht anstrengen müssen oder wir wollen uns bitte genau so verhalten dürfen, wie wir uns schon immer verhalten haben. Und deswegen, glaube ich, ist da so ein bisschen dieses Mimosentum verbreitet.
Ja, hat das denn was mit einem Privileg zu tun? Denn derjenige, der es gemütlich hat und der dem es auch gut geht so mit den Machtverhältnissen und mit der Sprache, der braucht die Sprache ja auch nicht zu verändern.
Privilegien sind immer ein wichtiges Thema. So wie alles andere sind Privilegien ja auch intersektional. Das heißt, manchmal sind wir bei einem Gebiet irgendwie privilegiert, in einem anderen Gebiet vielleicht nicht so sehr. Und deswegen müssen wir da, glaube ich, differenziert draufschauen und können nicht einfach sagen, das ist Privileg. Aber was wir, glaube ich, schon sagen können, ist, dass wir sehr oft oder sehr viele von uns daran gewöhnt sind, dass das, was uns umgibt, die Sprache, die Gesellschaft, unser Lebensmittelhändler, dass die das für uns haben, was auch irgendwie passt und für uns auch irgendwie was bringt, also womit wir umgehen können. Wenn du dann aber plötzlich merkst, hey, scheinbar ist es nicht mehr richtig, dann fragst du dich ja, aber was war denn falsch mit meiner Sprache bis jetzt? Ich bin doch kein schlechter Mensch. Und genau da, glaube ich, setzt ein bisschen dieses Problem des Privilegiertseins an. Du hast noch keine Erfahrung damit gemacht, mal auf der Seite zu stehen, wo du sagen musst, ah, okay, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder ich mache es jetzt mal anders, weil jemand anders von mir verlangt, mich zu ändern. Und ich glaube, diese Erfahrung, die hat vielleicht schon was mit Privilegien zu tun.
Und diese Privilegien, die ziehen sich ja durch alle Sparten und alle politischen Richtungen. Also es ist ja nicht so, dass wir nur mit politisch Konservativen solche Debatten führen, sondern ich habe gestern erst wieder eine Debatte geführt mit einem Kollegen, der selber auch sehr aktiv ist, also ein Aktivist eigentlich, und einige Sachen schon durchgeboxt hat, ein wahnsinnig so ein rüstiger älterer Herr, aber schon auch mit brisanten Themen immer wieder unterwegs, zettelt auch mal so Sammelklagen gegen die Regierung an und so weiter und so fort. Und hat unter anderem bei dem Nichtraucherlass letztens vor ein paar Jahren eben eifrig mitgewirkt. Also ist einer derjenigen, denen wir das zu verdanken haben, dass in geschlossenen Räumen nicht mehr geraucht wird. Aber bei dem Thema Gendering und bei Sprache bin ich dann bei ihm gleich auf eine Wand gestoßen. Und das ist natürlich interessant, dass wir es dort in allen Bereichen mit diesem Thema zu tun haben. Nicht nur mit den Leuten, von denen wir denken, ah, okay, da ist die politische Ausrichtung schon konservativ, sondern auch bei, sagen wir mal, Sozialdemokraten oder liberal denkenden Menschen.
Es gab vor kurzem diese SchauspielerInnenaktion Act Out, und da gab es, als die Zeitung darüber geschrieben hat, eine Überschrift, die ich sehr treffend fand. Die hieß, ich komme aus einer Welt, die mir nie von mir erzählt hat. Und ich glaube, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass ich mir alles immer selber zusammensuchen muss, dass es für mich nicht klar ist, dass ich irgendwann in der Kirche heiraten werde. Ja, als ich jung war, habe ich noch nicht mal gewusst, ob ich jemals überhaupt heiraten können würde, weil ich ein schwuler Mann bin, oder das mit dem Mann ist nicht mehr so sicher, aber weil einfach ich ein schwules Leben führe. Und dementsprechend, ich glaube, dieses zu wissen, dass es eine Welt außerhalb dessen gibt, was man mir erzählt hat, das macht mich ja vielleicht empfänglicher oder macht vielleicht Leute wie mich oder Leute mit Ausgrenzungserfahrung empfänglicher und wendiger. Ich glaube, dass das auch Spaß machen kann zu lernen, aber am Anfang vor allem, am Anfang nervt's extrem.
Ja, damit kommen viele dann gar nicht klar. Ich wundere mich dann, wie hartnäckig sie dann sind, denn von mir wurde ja immer verlangt, dass ich mich zum Beispiel, also ich habe türkischen Background, zur Info, von mir wurde ja immer verlangt, dass ich mich hart anpasse, dass ich von meiner Perspektive abweichen muss, dass ich in der Lage sein muss, andere Perspektiven zu akzeptieren und so weiter und so fort. So bin ich hier aufgewachsen und mit dem Selbstverständnis gehe ich durchs Leben, und jetzt plötzlich, bei dem Thema, geht das dann gar nicht mehr, da wundere ich mich dann sehr.
Die Frage ist ja immer, wer passt sich an wen an? Und ich glaube, solange die hegemoniale Gruppe von einer marginalisierten Gruppe verlangt, dass die sich dem Hegemon anpassen, solange funktioniert das. Das Problem ist, dass die hegemoniale Gruppe, also das ist immer noch intersektional gedacht, das ist nicht ein Mensch ist der Hegemon oder so, aber dass diese Menschen, die sehr viele Privilegien auf sich vereinen, einfach sehr selten damit konfrontiert wurden, dass sie sich mal anpassen müssen. Und das wird jetzt lauter. Und zwar wird dieses lauter unüberhörbar laut. Und das liegt nicht daran, dass jetzt auf einmal mehr Menschen mit Migrationshintergrund auf der Welt wären oder dass es mehr Menschen gibt, die irgendwie queer sind oder so, sondern es liegt vor allem daran, dass sich unsere Technologie, unsere Gesellschaft verändert und dass das für alle Herausforderungen mitbringt. Und da würde man natürlich jetzt gerne zurück irgendwo in die, ganz weit zurück in die alte Zeit, die ja scheinbar so gut gewesen sei. Und dann möchte ein Friedrich Merz das Gender-Sternchen verbieten.
Ja, also bis jetzt war es ja immer so, in den letzten Jahrzehnten zumindest, da hatten wir den Knigge und den Heiligen Duden, so nennt man den ja auch. Das sind so Werke, die unser Verhalten auch so ein bisschen regulieren und anpassen, gesellschaftlich modulieren, sodass wir quasi einen Konsens haben. Und das wurde eigentlich bis jetzt immer so akzeptiert. Reichen diese Sachen jetzt nicht mehr aus? Brauchen wir eine neue Form von Medium, um unser Miteinander in irgendeiner Form festzulegen, auch die Etikette und auch den Umgang?
Ich glaube, du sagst mit dem Heiligen Duden was ganz Schönes. Heilige sind ja immer uralt und meistens auch ein bisschen langsam. Und ungefähr so musst du dir ja auch den Heiligen Duden vorstellen oder auch Knigge. Das sind Werke, die über Jahrhunderte hinweg sich immer weiter entwickelt haben. Und es gab aber sehr viel Zeit von Generation über Generation, dass sich Menschen daran anpassen konnten. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Heute hast du schon ein neues Medium, das ist schon da, das brauchen wir gar nicht, aber dieses neue Medium ist extrem schnell, es heißt Internet und es ist sehr brutal. Das heißt, wir haben dort eine extrem rohe und indirekte Kommunikationskultur, wo sich eigentlich alle reinstürzen können, ohne in der Schule jemals etwas über Rhetorik gelernt zu haben oder Anger Management oder auch darüber, wie Cybermobbing zum Beispiel sich negativ auf Menschen auswirken kann. Und gleichzeitig ist es auch so, dass sich die Veränderungen, die progressive Kräfte, ich nenne mich jetzt einfach mal so, fordern, also sowas wie gendergerechte Sprache, ein anderer Blick auf Umwelt und Natur, auf Ressourcenverbrauch und so weiter, dass diese Dinge sehr, sehr schnell wachsen. Wenn wir uns anschauen zum Beispiel, das Binnen-I wurde 1981 eingeführt. Von 1981 bis 2003 hat es die Spitze der gendergerechten Sprachformen sozusagen angeführt. Ab 2003 kam dann ganz langsam das Gender Gap dazu. Das ist bis heute immer noch weit hinter dem Binnen-I hinten nach, aber nach wie vor ist das Binnen-I 15 Mal weniger verwendet als das generische Maskulinum, obwohl man glaubt, es sei überall und sei schon institutionalisiert. Trotzdem, wenn du jetzt ein Herr Merz bist, dann hat sich seit 1981, da war der auch nicht mehr jung, hat sich ganz schön viel verändert und dann kam noch ein Sternchen und dann kam noch ein Doppelpunkt und dann muss man noch auf die Barrierefreiheit achten und das heißt, es wird sehr schnell immer mehr für Menschen, die nicht daran gewöhnt sind, so schnell sich zu adaptieren. Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die das jetzt schon gewöhnt sind, auf die wird immer so ein bisschen spöttelnd herabgeschaut, aber dass die Menschen schon viel besser darauf vorbereitet sind und damit umgehen können.
Es geht hier ja auch um die Sprache der Zukunft. Also wir haben ja gerade sozusagen die Werkzeuge, die wir brauchen, um die Sprache der Zukunft miteinander zu gestalten. Und du hast es genau richtig gesagt. Wir haben jetzt natürlich eine ganz andere Vorgehensweise. Dadurch, dass wir alle miteinander verbunden sind und auch diese elitären Ebenen aufgehoben sind untereinander, dadurch, dass jeder Zugang hat zum Internet und irgendwas kommentieren kann, haben wir die Situation, dass wir eigentlich, und das ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich, dass wir eigentlich ein wahnsinnig chaotisches Brainstorming gerade betreiben, so kommt es mir fast vor. Was meinst du?
Das finde ich einen ziemlich guten Ausdruck, so ein chaotisches Brainstorming. Meistens ist es leider ein Shitstorm. Da glaube ich schon, dass genau das passiert und Die Sache ist aber die, oder die Frage, die ich mir stelle, als du jetzt gesagt hast, wir suchen nach der Sprache der Zukunft. So wie ich Sprache verstehe, ist sie ein fluides Ding, das durch Kontakt mit anderen Nationen und Völkern, also Nationen nicht, aber Kontakt mit anderen anders sprechenden Menschen, Kontakt mit anderen Kulturen, mit neuen Technologien, sich ständig weiterentwickelt. Das sehen wir an sowas wie dem jedes Jahr gewählten Jugendwort des Jahres oder ähnliches. Das heißt, die Leute, die vor 10 Jahren jung waren, die haben heute schon keine Ahnung mehr von den Jugendworten der heutigen Zeit. Also Sprache verändert sich sowieso. Und dieses Brainstorming, glaube ich, kommt eher daher, dass man lange das Gefühl hatte, man ist noch so ein bisschen ja on the loop. Also man hat noch so Zugang und man versteht es noch irgendwie. Mittlerweile aber wird immer deutlicher, dass um die neue Welt oder um dieses veränderte zu verstehen, man gewisse Sachen einfach ablegen muss oder umdenken muss. Und ich glaube, davor haben viele Leute Angst, insbesondere natürlich, wenn sie schon sehr lange in diesen Systemen leben.
Jetzt eine Frage, wie entwickelt sich das denn? Also korrigier mich, wenn es nicht richtig ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der quasi unterschiedliche Sphären von Sprachblasen nebeneinander existieren. Also die einen sind sehr progressiv und halten sich an bestimmte Regelungen, von denen sie natürlich überzeugt sind, dass sie sehr weit in die Zukunft weisen. Die anderen sind da skeptisch, da die sagen, ja, wir bleiben da lieber mal bei der, wir haben uns doch gerade erst schon verändert sozusagen. Und dann gibt es wiederum welche, die sagen, ich will meine Sprache genauso haben, wie es in den 80er Jahren war, da hat es mir am besten gepasst. Haben wir verschiedene Sprachwelten?
Die haben wir ganz sicher und die haben wir auch schon immer. Wenn ich so rede, wie ich daheim rede, dann rede ich ein wenig anders, dann rede ich ein Dialekt oder ich spreche meine Fachsprache. Das heißt, da habe ich auch wieder ganz eigene Terminologie, ganz eigene Ansichten oder Dinge, die ich ausdrücken kann. Es gibt Menschen, die mehrsprachig aufwachsen. Es gibt Sprachen, die anerkannter sind als mehrsprachige Sprachen. Es gibt Sprachen, die weniger anerkannt sind. Keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendein plakatives Beispiel. Menschen aus dem Südosten kommen, dann ist es immer so, dass diese Sprache abgewertet wird. Wenn jemand Spanisch und Englisch gelernt hat und vielleicht noch Französisch dazu, dann sind es höherwertige Sprachen. Also da hast du völlig recht, dass diese Blasen da nebeneinander existieren, aber diese Blasen glaube ich nicht, dass sie sich um die Sprache gruppieren, sondern sie gruppieren sich um Missverständnisse, also gerade um das, was sich nicht miteinander zu verständigen imstande ist. Das heißt,
ich wundere mich nur gerade. Erzähl weiter.
Du hast von dieser Fragmentierung gesprochen. Ich glaube, die Fragmentierung, die ist ja so ein ultimatives Drama irgendwie, dass wir ja alle wir selber sind und ansonsten nicht so viel. Und dieses Verbinden miteinander, in Kontakt treten, wirklich jemand anderen auch oder jemand anderem nahe kommen, das ist, glaube ich, so ein bisschen ja ein Teil unserer menschlichen Aufgabe vielleicht. Und andererseits wollen wir aber immer so gerne Zugehörigkeit und Einheitlichkeit. Aber wir möchten sie schon vielleicht auch zu unserer Bedingung. Und ich glaube, da wird es dann ein bisschen schwierig. Erst dieses Missverständnis, dass es so etwas überhaupt gäbe wie Einheitlichkeit. Oder, da fällt mir kein besseres Wort ein, Monotonie, Monokultur, sowas in die Richtung. Auf der anderen Seite ist es vielleicht so, dass wir aber eigentlich diese Vielfalt noch überhaupt nicht damit umgehen gelernt haben, die wir vorfinden. Wir haben sie noch nicht mal wahrnehmen gelernt, geschweige denn wirklich mit ihr umzugehen oder sie zu nutzen.
Da fällt mir jetzt wirklich ein Zitat ein von jemandem, der wieder auch, da ging es auch um Sprache unter anderem, und da auch einen Skandal ausgelöst hat, verrate ich aber nicht, wer. Vorher hören wir uns erstmal einen Song an, und zwar hören wir von Victoria Hanna, das ist eine israelische Künstlerin, einen Song, der heißt Alef Bet Hoshana.
Was wir brauchen, ist nicht Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit. Aldous Huxley.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
So, jetzt bin ich wieder zurück. Das war Victoria Hanna aus Israel, tatsächlich eine Künstlerin, die ich in letzter Zeit sehr oft höre. Und ich habe auch festgestellt, dass die Musikszene in Tel Aviv gerade wirklich sehr interessant ist und ständig was herausgebracht wird, wo es sich lohnt, mal über die Grenzen rüber zu hören. Das Zitat, von dem ich vorhin gesprochen habe, stammt von Wolfgang Thierse, und es ist eigentlich gar nicht mal so originell, sondern er sprach auch, so wie viele andere vor ihm, von einer Spaltung in der Gesellschaft. Das heißt, das, worüber wir vorhin gesprochen haben, diese Fragmentierung, die ja vorherrscht durch diese unterschiedlichen Sprachgewohnheiten, führen seiner Meinung nach, oder es besteht dadurch die Gefahr, dass die Gesellschaft gespalten wird. Als ich das gehört habe, musste ich mich sehr wundern, vor allem, dass das aus dem Munde von Wolfgang Thierse stammt, weil wir leben doch in einer Gesellschaft, in der wir uns eben durch Debatten weiterentwickeln, und die Debatte an sich ist doch unser heiligstes Gut. Warum besteht da dann immer so eine Gefahr, ich sehe die übrigens gar nicht, dass wir eine gespaltene Gesellschaft sind? Empfindest du oder was denkst du darüber?
Ich glaube, die Diskussionen, die wir führen, die Themen, die wir haben, die werden immer deutlicher, die hängen immer deutlicher in eine Richtung. Also es wird immer schwieriger zu leugnen, dass wir verdammt nochmal was mit diesem Klima tun müssen, dass wir ein CO2-Budget einführen müssen und so weiter. Dagegen zu politisieren, dagegen zu agitieren, wird immer schwieriger. Auch zu diskutieren und da einfach nur eine Meinung zu haben, wird immer schwieriger. Und ich glaube, da kommt man dann schön langsam oder kommt man schon an die Grenzen dessen, wo man das Gefühl hat, noch wo dazu zu gehören. Ich persönlich habe auch jetzt leider aufgrund der Pandemiesituation immer wieder mit Leuten entschließen müssen, hey, nee, jetzt erstmal keinen Kontakt mehr mit dir, weil die Dinge, die du jetzt in deiner Welt dir suchst und wie du jetzt gerade vorgehst, die haben in meiner gerade gar keinen Platz, weil ich einfach mich informiert habe und ganz anderer Meinung bin. Und das heißt, insofern ist diese Spaltung der Gesellschaft natürlich, ja, eine Realität. Andererseits möchte ich mir auch die Ausgangssituation anschauen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle irgendwie sehr gleich an Rechten und Pflichten geboren sind und alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern wir spalten eine schon gespaltene Gesellschaft in noch einmal ein paar andere Spalterl, habe ich das Gefühl.
Herrliches Zitat. Wunderbar. Wir spalten eine schon gespaltene Gesellschaft in noch ein paar mehr Spalterl. Das finde ich ja glorreich. Ja, so sehe ich das auch, aber ich habe eigentlich kein Problem mit der Spaltung, weil ich das, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin es gewöhnt, mit mehreren Sprachen zu leben. Ich bin es gewohnt, in mehreren Welten zu existieren. Und da habe ich nicht immer gleich das Gefühl, dass ich irgendetwas verliere. Das musste ich mir hart erarbeiten, aber vielleicht ist das eine harte Arbeit, die uns allen bevorsteht, denn unsere Welt ist schon sehr, sehr vielfältig und die Gesellschaft, in der wir leben, auch. Das war sie aber schon immer. Ich glaube, dass, genauso wie du es vorhin gesagt hast, es nur vorher nicht so sichtbar war. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, weniger an die Vielfalt gewöhnen, als an ihre Sichtbarkeit und vor allem an ihre Hörbarkeit, denke ich, oder?
Zu dem Thema Spaltung der Gesellschaft fällt mir ein tolles Zitat ein. Das heißt, "Of course we're broken, that's where the light comes in." Also natürlich sind wir gespalten oder irgendwie zerbrochen, das ist, wo das Licht reinkommt. Das heißt, für mich bedeutet dieses Zitat, dass ein Zerbrechen eigentlich fundamental ist, um auch mal wieder Raum zu schaffen. Also Spalten sind das, wo der Wildwuchs rauskommt. Spalten sind das, wo Neues entstehen kann. Und ich glaube, diese Ambivalenz von so einer Aussage oder von so einem Wort, die ist das Schöne, wenn es um Sprache geht. Deswegen liebe ich auch meinen Job so. Wenn es eben darum geht, diese Frage zu stellen, was können wir urbar machen oder neu anschauen? Ich glaube, wenn wir unsere Entwicklungen anschauen, dann haben wir immer bessere und immer schnellere Maschinen, die uns Antworten liefern können. Wir können heute fast nicht mehr das ganze Wissen der Welt wissen, aber wir wissen, wie wir Fragen stellen. Und genauso sollten wir uns, glaube ich, der Vielfalt nähern. Nicht mehr davon ausgehen, dass ich alles wissen und können muss, sondern lernen, auch Fehler machen zu dürfen. Ganz wichtiger Punkt, Fehlerkultur etablieren. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, hey, die Antwort ist nicht das Interessante, sondern das Interessante ist die Frage.
Also in der Weg, in dem Weg liegt eigentlich sozusagen die Antwort.
Naja, klar. Naja, klar, weil, also, was ist der Weg? Der Weg ist das Gehen und alles andere ist fertig. Ich hatte mal ein Konzept für einen Workshop, der hieß Fertig mit Fertig, weil ganz vieles von meinem Leben immer darauf ausgelegt war, fertig zu werden. Fertig mit der Schule und dann fertig mit der Uni und dann, keine Ahnung, fertig mit dem Haushalt und fertig mit was auch immer. Und irgendwann steht man wahrscheinlich da, dachte ich mir damals, und dann ist man fertig mit fertig. Und das wäre wahrscheinlich schlecht, wenn man nur aufs Fertigwerden bedacht gewesen wäre und nicht auf den Weg dazwischen.
Ja, das finde ich, das ist auch etwas, was ich selber empfunden habe. Ich war dann auch irgendwann mal fertig mit fertig, weil ich gemerkt habe, je mehr man sich darum bemüht, fertig zu werden, desto unfertiger ist man eigentlich. Und irgendwann hat mir dieses Unfertige so gut gefallen, weil es sich im Prozess befindet. Und sich im Prozess zu befinden, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man lebt, oder?
Es ist die potenzielle Energie, oder? Es ist die, das Risiko, das noch besteht und nicht schon abgefrühstückt ist und noch zu was werden kann. Das soll aber nicht im Sinne eines Spaß, Spaß, Spaß verstanden werden, sondern schon mit Ruhe und mit Kraft und mit Achtsamkeit. Aber genau das, wenn wir über Vielfalt reden, wenn wir auch darüber reden, wie wir miteinander sprechen, umgehen wollen, diskutieren wollen, wie wir unsere Shit-Brainstormings machen wollen, dann glaube ich, geht es um Achtsamkeit und genau darum, diese Dinge zu üben.
Ja, im Grunde genommen ist das ja, also ich genieße es mittlerweile, denn Sprache ist für mich etwas, wie du schon vorhin auch gesagt hast, was Dynamisches, was sich entwickelt. Ich glaube allerdings auch, dass wir zwischendurch schon feste Regeln auch uns auf feste Regeln einigen müssen bei bestimmten Themen, die wir eben durch die Debatte ergründen müssen. Zum Beispiel, warum wir das Z-Wort nicht sagen oder das N-Wort nicht sagen. Für mich war es tatsächlich wirklich so, dass ich auch irgendwann gedacht habe, ja, also wenn ich jetzt einen Rassisten auf der Bühne darstellen will als Schauspieler oder muss, weil das einfach die Rolle ist, dann muss ich doch diese Worte benutzen. Und genau an dem Punkt habe ich immer noch so ein bisschen meine Zweifel. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe mich dann lange unterhalten mit ganz vielen Theateraktivisten, Aktivistinnen, die eben sich mit diesem Thema beschäftigen, und sie haben eben gesagt, dass man durchaus in der Lage ist, wenn man sich mehr damit beschäftigt, auch eine Sprache zu finden, mit der man denselben Effekt erzielen kann, ohne dieses Wort unbedingt benutzen zu müssen. Wie siehst du sowas?
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Es gibt Menschen, die glauben, dass es Situationen gibt, in denen man dieses Wort nutzen muss. Du hast jetzt den Schauspieler, die Schauspielerin gebracht. Da würde ich mich verwehren dagegen. Und zwar deshalb, weil ich einfach FreundInnen habe, die unter diesem Wort gelitten haben, deren Familie drunter gelitten hat und so weiter. Und weil ich mir Platz schaffen möchte im Leben für die Freundlichkeit und für das Verständnis für das Leid anderer. Ich verstehe schon, dass Menschen Schwierigkeiten haben, weil ja so viel Allgegenwärtiges immer in Arsch geht und ständig irgendwo, wenn man wohin schaut, Leid ist. Das ist einen auch, oder das ist mich auch oft überfordert natürlich. Und da ist dieser Abwehrmechanismus, auch Empathie völlig rauszuziehen und überhaupt nichts mehr mitzufühlen, ist ein Weg, kein guter und ein für mich absolut, ja, wo man raus müsste. Die Frage ist, wie kommt man da raus und welche Kraft kann man da zur Verfügung stellen? Es ist sicher nicht, die Debatte dahin abgleiten zu lassen, wann so ein Wort in Ordnung ist oder nicht. Da bist du mein,
nee, da weiß ich, genau. Nee, du verstehst mich falsch. In Ordnung ist es nie. Nee, das meine ich nicht. Das ist nicht in Ordnung, natürlich nicht.
Genau, das wollte ich auch dir nicht unterstellen.
Nee, darum geht es mir nicht, sondern wenn ich jemanden darstellen will, also ich schlüpfe ja in die Rolle, das heißt in dem Moment als Schauspieler oder als Schauspielerin, die Debatte hatte ich wirklich mit einigen Leuten schon und ich bin selber noch nicht zum richtigen Schluss gekommen. Nee, okay, ist es auf keinen Fall, so meine ich das auch nicht. sondern ich meine eher, wenn ich ein Schauspieler bin oder eine Schauspielerin, dann will ich ja auf der Bühne die Rolle, die ich spiele, wirklich so intensiv und so realistisch wiedergeben, wie es nur sein kann. Ich will ja diese Person werden, auch im Film zum Beispiel oder so. Wie ist es dann für so jemanden, wenn er bestimmte Worte einfach nicht mehr benutzen will? Er oder sie will die Worte ja gar nicht benutzen, aber die Rolle ist die Rolle, er spielt ja jemanden anderen sozusagen und muss diese Rolle, auch damit diese Debatte in dem Stück zum Beispiel zur Geltung kommt, realistisch wiedergeben. Das meinte ich eigentlich. Und da bin ich noch nicht ganz schlüssig, aber wie gesagt, ich vertraue da auf Leute, die qualifiziert sind in der Richtung und sich da lange schon damit auseinandersetzen, die sagen, dass man eben so eine Rolle auch spielen kann, ohne diese bestimmten Worte benutzen zu müssen.
Da bin ich auch der festen Überzeugung. Ich habe jetzt kein direktes Beispiel dafür, aber ich habe unter anderem Theaterwissenschaft studiert und bei uns war die Dramaturgie und auch der Textstrich durchaus ein wichtiges Fach. Und ich glaube, wenn die Striche an der richtigen Stelle sitzen, kann ein wahnsinnig widerlicher Rassist draus werden, auch ohne diese Worte aussagen zu müssen.
Ja, ja, da das sind eben so Debattenfelder, in denen wir uns da bewegen und da brauchen
Wobei, Tonscher, ich wollte dich fragen, weil diese Diskurse gerade über sowas wie unausweichliche Situationen, in denen man dann eben zu sowas greifen muss oder gezwungen ist, um der eigenen Integrität gerecht zu werden, wie dieses Schauspielbeispiel. Ich habe in den vielen Jahren, die ich solche Diskussionen führe, gemerkt, dass es eigentlich immer nur in Diskussionen zu wirklich solchen gravierenden Situationen kommt, die dann auch unlösbar werden. Für mich ist es fast schon wie eine Art unbewusster Mechanismus, der da angesetzt wird, der so lange die Drastik des Beispiels steigert, bis man dann doch noch irgendwo eine Möglichkeit gefunden hat, quasi recht zu haben. Und deswegen habe ich mich eigentlich mit mir selber darauf geeinigt, dass ich solche Themen, wenn sie Leute an mich herantragen, und zwar nicht jetzt, wie du das geschildert hast, eine ehrliche Frage, sondern wenn Menschen in der Diskussion mir das so vehement entgegenbringen, dass ich darauf nicht mehr so stark eingehe, sondern das Thema wieder auf den Teppich hole, wo es hingehört, nämlich in die Alltagsdiskussionen, in die Mikroaggressionen, in den Alltagsrassismus oder den Alltagssexismus.
Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Hinweis von dir, weil ich spiele jetzt Advocatus Diaboli sozusagen, ja.
Avocado Ravioli.
Ja, genau. Also des Teufels Advokat und diese Debatte kenne ich tatsächlich und ich stand dann da und war hilflos und wusste dann nicht, wie argumentieren, überhaupt argumentieren, was sagt man da, und oft finde ich mich wieder in solchen Debatten, da werde ich auch teilweise wütend und das will ich nicht, weil ich will schon nüchtern bleiben und ich glaube, das Nüchternbleiben ist auch ganz wichtig in solchen Debatten, oder?
Vielleicht spürst du in solchen Situationen die Tücke. Oft können wir die Tücke in einer Diskussion ja nicht unbedingt benennen. Manchmal ist es auch gar nicht willentlich böse, aber es macht sich so eine Logik in der Diskussion plötzlich auf, wo man dann nur noch gewinnen will. Es gibt ja dieses schöne Zitat, listen to learn, not to reply. Und oft ist es aber genau das Gegenteil in Diskussionen, dass wir eben nicht zuhören, um zu lernen, sondern um zu gewinnen. Und dann wird man wütend, weil wir merken, hey, du führst mich da gerade in eine Ecke in dieser Diskussion, da geht's nur noch ums Gewinnen, da hören wir uns nicht mehr zu. Übrigens, diese Teufelsadvokaten-Sache, also das auch wieder nicht gegen dich gerichtet, oder ich weiß, wie du das gemeint hast, aber dieses, ich bin jetzt mal der Teufelsadvokat, das ist eine ebenso rhetorische Figur, um Leute aus der Reserve immer wieder zu locken. Und ganz überspitzt mündet das dann im sogenannten Sea-Lioning, also im Seelöwentum, wo es darum geht, Menschen so sehr zu hetzen, und zwar sie immer wieder zu fragen, beleg mir das mit einer Quelle, was du da sagst, das glaube ich dir nicht, komm mit einer Quelle, warum sagst du das? Und quasi so lange Druck auszuüben, bis die Person völlig erschöpft ist und die Diskussion, obwohl sie eigentlich gute Argumente und sogar wissenschaftliche Studien und Belege hat, nicht mehr gewinnen will.
Ja, ich meine, man hat ja auch, das ist ja auch so ein Ding, ja, du steckst in so einer Debatte und du hast ja nicht immer Zugang zu Quellen. Also wer hat die denn? Und dann wird man irgendwie belächelt und dann gesagt, ja, schau, du hast ja nicht mal, du kannst es ja nicht mal nachweisen oder so. Oft ist es ja auch so, dass man in dem Moment, dann greift man zum Handy und surft irgendwie im Netz rum und sucht panisch nach Quellen, um seine Argumente zu unterfüttern sozusagen. Geht's dir manchmal auch so?
Ja, die Frage, die du mir gerade gestellt hast, Tuncay, ist genau die Sache, warum ich zu diesem Beruf im Endeffekt ja abbekommen habe. Also ich habe ihn ja nicht mal bewusst gewählt. Es war einfach so, dass ich in Diskussionen irgendwann die Nase voll hatte und mir dachte, ich möchte jetzt nicht mehr angewiesen sein auf ein Handy, sondern ich will das alles wirklich wissen. Und deswegen bin ich gerade, was das Thema geschlechtergerechte Sprache zum Beispiel betrifft, wirklich extrem hoch munitioniert irgendwann plötzlich aufgetreten bei diesen Diskussionen. Und interessanterweise hat sich diese Munition irgendwann gar nicht mehr als Wissen oder Zitate dargestellt, sondern als Wissen darüber, wie Menschen ticken. Wissen darüber, wie ich die Reaktanz von Leuten abbauen kann, wie ich Neugierde und Faszination aufrufen kann und so diese Hürden ein bisschen kleiner machen. Ich habe einen Workshop dann konzipiert, der heißt Gewaltbereite Kommunikation. Und da geht es im Endeffekt darum, sich darauf vorzubereiten, dass ich ja weiß, also wenn ich so ein politischer Mensch bin, dann weiß ich ja, welche Diskussionen ich führen müssen werde. Und ich habe dann mit Preparation angefangen und einfach wirklich viel gelernt und viel Rhetorik auch studiert.
Ja, wunderbar. Das ist natürlich ein sehr schöner Einblick, den du uns lieferst. Da bin ich dir auch dankbar dafür. Das wird sich jetzt wirklich auch fruchtbar für mich, diese Diskussion, und zwar sehr, weil ich lerne gerade auch sehr viel. An dieser Stelle möchte ich aber noch den zweiten Song ankündigen, denn zwischendurch hören wir uns immer nette Songs an hier bei der Gegensprechanlage, denn die ganze Zeit quatschen ist dann auch ein bisschen zu viel. Und zwar kommt der von einer jemenitisch-stämmige Geschwister, zwei Schwestern sind das, die heißen Awa, A-W-A geschrieben. Und der Song heißt Habib Galbi, auch eine israelische Produktion.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Ja, das waren Awa mit Habib Galbi, ein internationaler Hit, schon ein paar Jahre her, aber immer noch spektakulär, finde ich. Kommen wir zurück zum Thema. Wir waren jetzt gerade mittlerweile bei der Strategie angelangt und Muriel, du hast uns über deine Strategien erzählt, die du dir mittlerweile angeeignet hast und dabei auch gesagt, dass es mittlerweile gar nicht mehr um dieses Aufregerthema Nachweise, Quellen geht, womit man sich eigentlich in der Debatte immer terrorisiert gegenseitig. Hier hast du Nachweise, wo sind deine Quellen? Sondern es geht eigentlich um die Form, wie wir miteinander sprechen und darum, dass wir das Gespräch, also die Debatte, auf eine konstruktive Ebene bringen. Habe ich das richtig verstanden?
Konstruktiv ist in jedem Fall besser als destruktiv. Die Frage ist, können wir wirklich immer und zwar ständig was Neues bauen? Und insofern ist dieses Konstruktive für mich manchmal sehr anstrengend. Oft ist es einfach nur eine Frage von sein dürfen. Gerade wenn es um politische Themen geht, jetzt geschlechtergerechte Sprache zum Beispiel, dann möchten ganz viele Leute, und das habe ich gelernt, einfach nur ein guter Mensch sein dürfen. Das heißt, ganz oft fehlt die Frage des Wie und bevor man, also das Wissen über das Wie, und bevor man zu diesem Wissen kommt, es klingt immer anstrengend, es ist super kompliziert. Bevor man dazu kommt oder in die Situation kommt, es gar zu müssen, wird man sich lieber abwehren. Und vor allem dann, wenn man scheinbar dazu gezwungen wird von oben herab. Und deswegen war der erste Schritt immer schon zu sagen, Leute, ich will euch zu überhaupt nichts zwingen. Ich lege euch mein Wissen auf den Tisch und dann könnt ihr selber entscheiden, wie ihr damit umgeht. Interessanterweise waren es oft genau diejenigen, die so mit einer düsteren Miene drin saßen und so, ich werde immer nur generisches Maskulinum verwenden, die dann nach 4 Wochen noch geschrieben haben, boah, cool, ich habe noch einen Artikel gefunden und da total toll. Und wo die Begeisterung am meisten gefruchtet hatte, vielleicht weil sie am schwierigsten zu platzieren war.
Das ist jetzt sehr interessant. Ich musste gerade auch so ein bisschen schmunzeln, bei dem generischen Maskulin, an dem man sich so festhält. Und tatsächlich hast du da, ja, das habe ich auch so empfunden, aber du hast es gut formuliert. Man muss den Menschen quasi eine Gelegenheit geben, auch ein guter Mensch zu sein, denn das ist das, was die Mehrheit eigentlich will. Man will ja was Gutes tun, sozusagen. Auch diejenigen, die dich nach deiner Herkunft fragen, nachdem du deinen Namen geäußert hast, das passiert mir zum Beispiel, meinen es ja eigentlich auch gut. Und da habe ich etliche Debatten mit Freunden darüber geführt. Sie können nur nicht verstehen, dass ich diese Frage so oft gestellt bekomme, dass ich dann irgendwann einfach, wie soll ich sagen, eigentlich gelangweilt bin. Ich möchte ja auch eine nette Unterhaltung haben und mal was anderes hören und nicht immer nur auf so ein Stereotyp gefasst sein. Wie komme ich aus dieser Spirale raus?
Das ist dieses klassische gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ein Freund ist nicht unbedingt jemand, der alles von dir rausquetscht. Und ich glaube, die Spirale ist schwierig, wenn du da drin hockst, an diesem Abend, wo es schon wieder so viele Leute gibt, die einen damit konfrontieren, und einfach nicht aufhören. Was aber ganz wichtig ist für mich in dieser Frage, ist dieser Dreischritt aus Empowerment, Allyship und Emanzipation. Das sind drei so große Worte, aber die greifen für mich perfekt ineinander, und zwar Emanzipation im Sinne einer Selbstermächtigung. Das heißt, ich werde mir bewusst darüber, wer ich bin, wer ich sein will, in welcher Gesellschaft ich lebe und mit welchen Umständen mich das konfrontiert. Dann kann ich, wenn ich dieses Emanzipationsding abgeschlossen oder zumindest weit vorangetrieben habe, ganz abgeschlossen hat man es vielleicht nie, aber dann kann ich hergehen und kann fragen, wie kann ich Menschen, denen es genauso geht wie mir, die ich sehr gut verstehe, weil ich selbst in ihrer Situation war, wie kann ich denen Positionen, an, weiß ich nicht, gut verdienende Positionen, SprecherInnen-Positionen, Positionen im Radio, wie auch immer, verschaffen, sodass diese Stimmen gehört werden. Der Punkt des Empowerments, wenn ich also selbst dann mich emanzipiert habe, soweit, dass ich auch in einer machtvollen oder machtvolleren Position bin, dann kann ich anderen Menschen dabei helfen, ja, auch Positionen zu erlangen, in denen es ihnen gut geht. Das ist dieses schöne Be the person you needed when you were younger. Also sei die Person, die du gebraucht hättest, als du jünger warst. Und das Wichtigste für mich ist Allyship. Allies können wir alle sein, nicht immer, nämlich dann nicht, wenn wir von etwas betroffen sind. Wenn du also schon wieder da sitzt und zum 17. Mal dich irgendjemand fragt, wo du herkommst und wo dein Name eigentlich herkommt und nein, wo deine Eltern eigentlich herkommen, dann ist es für dich unmöglich, dich gut dagegen zu wehren, wegen dieser Mikroaggression. Wenn mich zum 70. Mal irgendjemand anspricht von, wow, ich will mit dem Schwulen unbedingt einkaufen gehen, dann ist es ungefähr dieselbe Situation. Wenn ich mich jetzt hinstelle und den Leuten, die dich gerade so anlabern, das auf einer sehr sachlichen und guten Ebene erkläre und du das mit den Leuten machst, die ich irgendwie am Arsch habe, dann funktioniert das besser. Und dieses Allyship ist zwar kompliziert, weil ich gut verstehen muss, was ist es, was andere Personen bewegt, was unterscheidet die andere Situation denn von meiner und wie kann ich wirklich helfen und nicht nur so einen weißen Jesus-Effekt da irgendwie abstauben, aber dieses Allyship ist für mich so der Kern. Wenn wir eher öfter fragen, wie kann ich dir ein Ally sein, dann glaube ich, haben wir solche Probleme in Zukunft weniger.
Also Allyship in Form von Verbündeten, dass wir sozusagen uns verbünden, uns gegenseitig helfen, Menschen, die betroffen sind von solchen Sachen, uns auch gegenseitig helfen, nicht nur einer Abwehr willen, sondern auch quasi einen Umgang, um einen Umgang zu finden und sich gegenseitig in diesem Umgang damit zu unterstützen. Das fand ich ein wunderbares Schlusswort eigentlich, Miriam. Unsere Zeit läuft auch schon aus. Ich bedanke mich an der Stelle sehr für deine Anwesenheit hier, beziehungsweise deine Anwesenheit im Cyberspace mit mir und hoffe, dass du weiterhin Erfolg hast mit deiner wunderbaren Arbeit. Deine Webseite ist Muriel Eichberger, AI, also Eich mit AICH, murieleichberger.de.
Ich danke, ja genau, ich danke ganz herzlich für die Einladung und wünsche euch einen schönen Abend.
Ja, danke schön ebenfalls. Und wir hören noch das letzte bisschen, hören wir noch einen Sound und Musik. Und zwar ist das Circus von Archiv Plug. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.
LoRa München auf der 92,4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.